Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir haben gesungen, es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah, durch des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Ich predige heute über die Jahreslosung für dieses Jahr 2008. Die Jahreslosung steht in Johannes 14, Vers 19. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lasse es bei diesem einzelnen Vers. Ich beziehe mich auch noch ein bisschen auf die umliegenden, aber mehr lese ich im Moment nicht. Und ich stelle das Thema wirklich leben. Das ist ja der Trost des Evangeliums, dass wir in Jesus Leben haben. Leben in Ewigkeit. Und von daher eben auch im Angesicht des Todes eine Hoffnung haben. Aber Leben mit Jesus ist eben nicht nur, auch wenn es darum hauptsächlich geht, was man gerade auch, wenn man jünger ist, sich immer wieder vor Augen stellen muss, wirklich das Wesentliche, das ist die Ewigkeit. Es hat, glaube ich, mal einer ein Buch geschrieben, das Beste kommt noch. Das liegt vor uns beim Herrn. Aber Leben mit Jesus heißt, dass wir auch hier und heute, jetzt mitten im Leid, im Schmerz, in den Herausforderungen dieses Lebens, wirkliches Leben haben können in Jesus. In einer kleinen Stadt sitzt auf einer großen Treppe ein kleines Mädchen und weint. Sie hat ihren Schulranzen neben sich abgestellt und wischt sich die dicken Tränen vom Gesicht. Da kommt ein Pastor vorüber, er sieht sie da sitzen, setzt sich neben sie und fragt, warum weinst du denn? Das Mädchen schluchzt. Ist so schwer. Er fragt nach. Ist dein Schulranzen zu schwer? Nein, der ist doch puppig leicht. Ist die Schule zu schwer? Verlangen die Lehrer zu viel? Schaffst du deine Aufgaben nicht? Nein, das Lernen ist doch leicht. So schwer, dass du weinst. Und darauf das sechsjährige Mädchen, das ganze Leben ist so schwer. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Was diesem sechsjährigen Mädchen das Leben so schwer gemacht hat, der Pastor berichtet es nicht. Aber wir wissen, das Leben ist schwer. Solange alles gut geht, solange der Arbeitsplatz gesichert ist, solange ein geregeltes Einkommen und damit auch genug Geld im Haus ist, solange wir gesund sind, das Familienleben einigermaßen harmonisch funktioniert, da scheint das Leben eher leicht zu sein. Aber es geht nicht immer alles gut. Spätestens der erste Liebeskummer lässt das Leben gar nicht mehr so leicht erscheinen. Mancher von uns erinnert sich vielleicht noch zurück. Oder wenn zu Hause Streit ist, sich die Eltern vielleicht sogar trennen oder scheiden lassen. Oder unsicher wird. Der Arzt eine schockierende Diagnose stellt oder ein Unfall die Gesundheit zerstört, mal gar nicht mehr leicht sein lassen. Aber plötzlich fängt ein Mensch an, über den Sinn seines Lebens nachzudenken. Er fragt auf einmal, wo läuft mein Leben eigentlich hin? Was hat das alles für einen Wert, was ich da tue und treibe? Und dann kann das Leben auf einmal unsäglich schwer werden. Vor allem, wenn wir gar nicht richtig wissen, was das Leben ist. Auch dazu ein Beispiel. Ein Vater fragt seinen Jungen, was er sich zum Geburtstag wünscht. Spontan antwortet der Junge, überglücklich seinen Wunsch äußern zu dürfen, ein Pferd. Der Vater will es genauer wissen und fragt, aus Holz? Nein. Aus Pappe? Nein. Aus Metall? Nein. Aus Plastik? Nein. Ja, woraus denn dann? Der Junge energisch und wahrscheinlich schon etwas verzweifelt, wie man nur so dumm fragen kann. Aus Pferd? Ein Pferd, ein echtes Pferd, kann nur aus Pferd sein. Woraus auch sonst? Alles andere ist billiger Ersatz. Leben, liebe Geschwister, wirkliches Leben kann nur aus Leben sein. Leider geben sich gerade beim Leben die meisten Menschen mit billigem Ersatz zufrieden. Wir könnten die Probe machen, könnten in Riedlingen eine Umfrage machen, durch die Straßen gehen und die Menschen fragen, was bedeutet Leben für dich? Wahrscheinlich das, was neulich über das Glück der Deutschen berichtet wurde. Die meisten Deutschen sind angeblich glücklich. Und als wichtigste Glücksfaktoren wurden genannt, wahrscheinlich haben Sie es aus den Zeitungen oder dem Fernsehen mitgekriegt, ein harmonisches Familienleben. 78% hat mich sehr gefreut, dass es so weit vorne steht, ganz vorne. 78% halten ein harmonisches Familienleben für das Wichtigste im Leben. Intakte Beziehungen, gute Freunde, gesicherter Arbeitsplatz, Gesundheit kamen dann auf den folgenden Plätzen. Auch das zeigt, wenn in unserer Politik auch das Familienleben und die Ehen nicht mehr viel gelten, in den Herzen der Menschen bleibt die Sehnsucht nach einer lebenslangen, gelingenden Ehe und nach einem harmonischen Leben in einer glücklichen Familie immer noch der große Wunsch. Hineingelegt, kann nicht anders sein. Geld kam erst ziemlich weit hinten mit 31%. Wir werden alle ohne weiteres zustimmen können, das sind Dinge, die das Leben schöner machen, wenn man sich keine Sorgen um seine Existenz machen muss, wenn man gesund ist. Aber sind sie das Leben? Die Antwort auf eine solche Frage bekommen wir immer, wenn wir die Frage umdrehen. Und fragen, lebt der nicht, der diese Dinge nicht hat? Lebt der nicht mehr, dessen Gesundheit angeschlagen ist? Lebt der nicht mehr, der seinen Arbeitsplatz verloren hat? Lebt der nicht mehr, der gerade eine schmerzliche Scheidung hinter sich hat? Ich nehme die Antwort gleich vorweg. Leben ist eine Person. Leben ist niemand anderes als der lebendige Gott selbst. Leben ist nur in ihm und aus ihm. So stellt er sich ja Mose am brennenden Dornbusch vor. Ich bin, der ich bin. Der Gottesname des Alten Testaments hebräisch, Jahwe. Schwer zu übersetzen. Man könnte es auch übersetzen mit, ich bin der Einzige, der wirklich ist und aus dem alles andere Sein seinen Ursprung hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles kommt nur aus ihm, Johannes 1. Alle Dinge sind durch dasselbe, das Wort, das Jesus Christus ist, der Logos, gemacht. Und ohne dasselbe, also ohne Jesus Christus, ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Nur in Jesus, nur in der lebendigen Gemeinschaft mit ihm. Es lebt nur, wer mit ihm verbunden ist. Und ganz logisch und folgerichtig kommt auf unser Kapitel 14, ich lebe und ihr sollt auch leben, Kapitel 15, vom Weinstock und den Reben. Nur wer mit Jesus so verbunden lebt, wie die Rebe am Weinstock ist, nur der lebt wirklich. Alles andere ist Restleben. Wir hatten früher in meinem Elternhaus mal einen Weihnachtsbaum, eine schöne große Fichte. Und jemand hatte uns damals gesagt, wenn man Glycerin ins Gießwasser tut, dann hält der Weihnachtsbaum länger frisch. Und das haben wir beherzigt. Wir haben fleißig Glycerin ins Gießwasser getan und haben den Baum regelmäßig gegossen. Bis zum Erscheinungsfest hatte der 10 Zentimeter ausgetrieben. Tatsächlich, ich habe das nie mehr erlebt, aber der hatte 10 Zentimeter zugetrieben. Diese Fichte schien also quicklebendig zu sein, strotzend vor Kraft und Leben. Tot seit dem Augenblick, seit der Förster sie im Wald abgesägt hat. Der Rest war nur noch Restleben. Restliche Lebenskraft, die sie noch in ihrer Rinde gespeichert hat. Aber sie war längst tot. Als Adam in die verbotene Frucht gebissen hat, im Garten Eden, in diesem Augenblick wurde der Mensch abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Er musste hinaus aus dem Garten Eden, wo der Baum des Lebens stand. Er musste hinaus aus der Gemeinschaft mit Gott, aus der allein Leben kommt. Und seither wird der Mensch abgeschnitten von Gott in diese Welt hineingeboren. Sein Leben ist vom Augenblick der Empfängnis an nur noch Restleben. Wer deshalb ernsthaft über ein Dasein ohne Gott nachdenkt, dem geht das in ganzer Dramatik auf. Ich will zwei Beispiele dafür nennen. In Saloniki, dem alten Thessalonich, wurden zwei uralte Graburnen gefunden. An der Machart sieht man, dass sie beide aus derselben Zeit stammen. Die eine trägt die Inschrift »Keine Hoffnung«, »Keine Hoffnung«. Und auf der anderen steht geschrieben »Christus ist mein Leben«. Das zweite, ein französischer Philosoph hat gesagt, der auch über den Sinn und das Leben nachgedacht hat, ohne Gott. Und er kam zur Erkenntnis, von welchem Standpunkt aus man die Welt immer betrachten mag, sie und unser Dasein erscheint als ein Getümmel ohne jeden Sinn. Die einzige Noblesse, die noch bleibt, ist eben die, mit Bewusstsein und Haltung das Nichts auszuhalten. Das bedeutet aber, dem Nichts zuzutreiben, ohne Hoffnung, letztlich der Angst, dem Ekel, der Verzweiflung preisgegeben. Wir könnten viele Beispiele aus der Philosophie benennen. Allen voran unseren deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche, der in ganzer Dramatik und Tiefe erkannt hat, was es bedeutet, ohne Gott leben zu müssen. Die meisten denken allerdings nicht nach. Sie tun so, als wüssten sie schon, was Leben ist. Sie leben munter drauf los und füllen ihr Leben mit Spiel, Spaß und Spannung. Obwohl bei jedem der Zeitpunkt, wo er merkt, Spiel, Spaß und Spannung sind nicht das Leben. Wir kennen sehr traurige und erschütternde Beispiele aus der Welt der Prominenten. Harald Junke, Michael Jackson, Britney Spears, um nur ein paar zu nennen. Die ganze Welt der Reichen und Schönen demonstriert uns eigentlich immer wieder sehr eindrücklich, dass das, was sie haben, nicht das Leben ist. Ich habe mal darüber nachgedacht, woran liegt das eigentlich, dass man es gerade an den Superreichen und Supererfolgreichen so dramatisch und so gehäuft sieht. Und dann ging mir auf, das ist eigentlich ganz logisch. Im Grunde ist es ganz einfach. Eine Redewendung sagt, es strebt der Mensch, solange er lebt. Es ist wie beim Bergsteigen. Der Mensch denkt, wenn ich diesen Gipfel des Wohlstands, der Ehre, des beruflichen Erfolgs, der Anerkennung bestiegen habe, dann habe ich das Leben. Dann habe ich Leben, das sich wirklich lohnt. Und die meisten von uns Menschen, die sind nie so erfolgreich, die verdienen nie so viel Geld, die haben nie so viel Ehre und Anerkennung, dass sie den Gipfel erreichen. Deshalb bleiben die das ganze Leben damit beschäftigt, auf diesen Gipfel hinaufzusteigen und merken gar nicht, in welchem Irrtum sie gefangen sind. Es gibt wenige Reiche, sehr Reiche und Erfolgreiche, die im Leben alles bekommen, was sie sich gewünscht haben und noch viel mehr. Die erreichen diesen höchsten Gipfel des Lebens, den sie sich vorgestellt haben. Die haben alles und noch mehr, als sie sich in ihren kühnsten Träumen je vorgestellt haben. Meine Kinder gucken gelegentlich im Fernsehen, da kommen dann Berichte, wie diese Superreichen, diese Rapper und Hip-Hop-Stars und so weiter in Amerika, die alles haben, wie die leben, mit riesigen Luxusvillen, Swimmingpools, mit ganzen Fuhrparks an Geländewagen, an Sportwagen und. Aber liebe Geschwister, jetzt sind Sie da oben angekommen, gewissermaßen auf dem Mount Everest des Lebens, auf dem höchsten Gipfel, den man besteigen kann. Das ist zwar ein äußerst glanzvoller, aber doch nur ein äußerst hohler Ersatz. Das ist nicht Leben aus Leben, was da oben wartet. Das ist Leben aus Geld, Leben aus Macht, Leben aus Sex, Leben aus Erfolg. Aber eben nicht Leben aus Leben. Und die Leere bleibt. Und mancher macht sich mit dem äußeren Spiel und Spaß des Lebens, der schafft sich darüber hinweg. Andere können diese Leere nur noch mit Drogen und Alkohol ertragen. Und wenn ich das noch erreiche, wenn ich das noch schaffe, dann endlich habe ich's. Sie wissen, Sie haben alles. Und wir sehen übrigens vom Lied, das wir gerade gesungen haben, der Mensch bleibt mit diesem Suchen und mit dieser Leerheit seit Jahrhunderten der gleiche. Das Lied von Eleonore Fürstin von Reuß, das wir gerade gesungen haben, dürfte 100, 120, 150 Jahre alt sein. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es war schon immer so. Und vor diesem vergeblichen Suchen, deshalb die lange Einleitung, vor diesem vergeblichen Suchen und allem Schaden, den diese vergebliche Suche, dieses Wühlen in der Welt, wo man hofft, das Leben zu finden, in unserem Leben, an unserer Seele und auch an Seelen anderer anrichten kann, vor dem will Gott uns bewahren und stellt uns Jesus hin. Das Leben. Und sagt uns, Leben, wirkliches, tiefes, erfülltes, sinnvolles Leben ist nur in Jesus. Und ich wünsche den Jüngeren unter uns, dass sie von vorne weg sich auch von der Welt und von anderen Dingen da gar nicht auf andere Spuren bringen lassen, ohne Schaden zu nehmen, in der Jugend und im Heranwachsen schnurgerade in Jesus das Leben finden und haben. Leben, unser Dasein erfüllt. Jesus sagt, und das ist auch der Zusammenhang, Verse 15 bis 23 mindestens, wer meine Gebote hält, der liebt mich. Der ist mit mir verbunden, der lebt wirklich, wer meine Gebote hält. Psalm 1 ausgesucht, Bruder Lehmann hat es gelesen. Da heißt es über den, der über Gottes Wort nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Mit blühenden und fruchttragenden Lebens. Dieses Bild begeistert mich immer wieder und weckt in mir eine tiefe Sehnsucht. Solch ein Baum möchte ich sein, der seine Wurzeln direkt in unserem Herrn Jesus Christus und in seinem Wort hat, der völlig mit ihm verbunden lebt, dem keine Dürreperiode etwas anhaben kann, der treibt, der blüht, der Früchte trägt, unbeirrbar, ganz egal was kommt. Seine Blätter verwelken nicht. Er ist ja gepflanzt an den Wasserbächen. Er lebt an der Quelle des Lebens. Deshalb steht das in der Bibel. Jeden von uns, der heute Morgen da ist und all die vielen, die heute Morgen nicht da sind. Jeder ist zu einem solchen Leben berufen. Was muss der Baum tun, damit er ein Leben in Fülle hat? Er steht eigentlich nur da. Er steht nur da, aber er hat seine Wurzeln an der Lebensquelle. Mehr tut der Baum nicht, als dastehen und seine Wurzeln tief ins Wasser des Lebens senken. In ihm empor, es fließt durch die Rinde den Stamm hinauf in die Äste und bis in die feinsten Zweige. Er tut nichts als dastehen, aber das Wasser des Lebens erfüllt ihn mit unverwüstlicher Lebenskraft. Wir müssen uns nicht mordsmäßig abzappeln und abstrampeln, damit das Leben nicht an uns vorbeigeht. Wir müssen nur dastehen, an der richtigen Stelle, bei Jesus, gegründet in seinem Wort. Die Lebenskraft seines Wortes, seiner Verheißungen in uns hoch. Und wenn Jesus sagt in Johannes 14 Gebote, dann ist das immer auch Verheißung. Das werden Sie noch, so oft ich da bin, immer und immer wieder hören. Gottes Gebote sind immer zugleich Verheißungen und umgekehrt. Komm nachher gleich nochmal drauf. Also steigt die Lebenskraft seiner Verheißungen in uns hoch und sie steigt hinauf bis in unser Herz. Auch ja nicht der Sitz der Gefühle vor allem, sondern der Ort des Denkens und Wollens. Das heißt, die Verheißungen Gottes durchdringen und bestimmen unser Denken. Wir fangen an, nicht mehr in unseren menschlichen Möglichkeiten zu denken. Wir denken in Gottes Möglichkeiten. Wir fragen nicht mehr, was können wir tun? Wir fragen, was kann Gott tun? Da denken wir an unser eigenes, oft kleingläubiges Herz und fragen, Herr, wie soll das zugehen, dass dieses kleingläubige und oft so verzagte Herz jemals ein unverzagtes, fröhliches Vertrauen hat, diesem ungläubigen, verzagten Ding mal was Richtiges wird, dass wir mitten in der Not immer noch fröhlich glauben und vertrauen. Und wenn die Verheißungen so in unser Herzen angekommen sind, dann durchdringen sie auch unser Wollen. Wir erkennen immer mehr von der unvorstellbar großen Liebe Gottes. Und wir merken, wir müssen uns vor Gottes Wort und seinen Geboten nicht in Sicherheit bringen. Ich stelle das immer wieder fest, gerade in der jüngeren Generation, aber nicht nur da. Durchaus bei Menschen bis in die 50, 60 und älter. die meinen, das Wort Gottes mutet ihnen lauter schwere Dinge zu und raubt ihnen den Spaß am Leben. Aber im Gegenteil, wie ich schon gesagt habe, Gottes Gebote sind immer zugleich gewaltige Verheißungen, die mir sagen, dass ich zu einem Leben in Fülle berufen bin. Ein Beispiel. Nehmen wir aus den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen, du sollst dich nicht lassen gelüsten. Das heißt doch nicht, du sollst nicht genug zum Leben haben und deshalb Finger weg vom Eigentum des anderen. Nein, das heißt was ganz anderes. Gierig und neidisch nach dem schauen, was andere haben, der lebendige Gott selber sorgt dafür, dass du alles hast, was du zum Leben brauchst. Wenn wir in Psalm 23 lesen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, dann ist es nichts anderes als das Gebot, du sollst nicht stehlen, andersrum formuliert. Das eine ist das Gebot und das andere ist in der Verheißungsform. Oder Matthäus 6, wenn Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles, nämlich das, was ihr zum Leben braucht, Essen, Trinken, Kleidung und so weiter, alles zufallen. Ohne dass ihr danach strebt. Es fällt euch zu vom lebendigen Gott selber. Das heißt, ich muss mein Leben nicht selber in die Hand nehmen und sehen, dass ich nicht zu kurz komme, dass ich irgendwie auch zu meinem Recht komme. Der Volksmund sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Die Bibel sagt, Jesus ist meines Glückes Schmied. Ich muss nur dastehen und mein Leben vertrauensvoll in seine Hände legen. Wir kennen die Geschichte. Er war auf der Flucht vor Saul und Saul hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Wenn wir sehen, wie massiv, dass er am Schluss bei den Philistern, bei den ärgsten Feinden Zuflucht sucht und sich versteckt. So hat ihm der Saul das Leben zur Hölle gemacht. Und dann kam die Gelegenheit. Der David versteckt sich hinten mit seinen Gefährten in der Höhle. Und vor ihm legt sich der Saul schlafen. Und die Gefährten sagen, David, das ist deine Gelegenheit. Jetzt hat ihn der Herr in deine Hand gegeben. Jetzt mürg's ihn ab und du bist alle deine Probleme los. Glück seines Lebens nicht in die eigene Hand genommen. Er hat darauf vertraut, der Herr tut's zu seiner Zeit. Der Kopf ist in der Bibel der Ort, wo die Herrschaft ausgeübt wird. Bei uns denken wir ja vor allem mit dem Kopf, aber in der Bibel ist der Kopf das Haupt. Christus ist das Haupt der Gemeinde, der Mann das Haupt der Frau. Das heißt ja nicht, dass die Frau nicht mehr denken darf oder kann. Das kann sie sehr wohl noch. Aber der Mann ist das Haupt. Die Verheißungen Gottes in unserem Kopf, im Haupt angekommen sind, dann lassen wir Jesus unseren Herrn sein. Dann darf er mit uns machen, was er will. Dann stellen wir ihm unser Leben ganz zur Verfügung und lassen uns von ihm gebrauchen. Das kann heißen, dass er manchen meiner Lebensträume beschneidet. Dass er manches wegnimmt, was mir lieb und wichtig gewesen wäre, was aber dem im Weg steht, was er mit meinem Leben vorhat, was seinen Segen hindert. So geschieht auch das geistliche Wachstum unserer Gemeinde. Dass jeder von uns sagt, ich will ganz nah bei Jesus sein. Ich will ganz tief verwurzelt sein in seinem Wort. Ich will ganz aus der Kraft seiner Verheißungen leben und ganz in seinen Verheißungen zur Ruhe kommen. Ruhe und Frieden in Jesus. Leben im Gegensatz zu dem hektischen Gezappel der Welt. Als junger Mensch hat man wahrscheinlich kein Verständnis dafür, das ging mir auch nicht anders. Wenn ich zurückdenke, mindestens bis in meine dritte Gemeinde hinein, habe ich vor Kraft gestrotzt. Ruhe war für mich ein Fremdwort, Frieden habe ich nicht gebraucht, denn das bisschen Unfrieden da und dort schien meiner Seele nichts anhaben zu können. Aber wenn man älter wird und die finsteren Täler des Lebens und verschiedene Auseinandersetzungen und Anfechtungen die Kräfte zerschlissen haben, dann weiß man zu schätzen, was wir vorhin auch gesungen haben. Es ist eine Ruhe vorhanden für das müde, arme Herz. Das ist Leben, liebe Geschwister. Ruhe finden in Jesus. Kein untätiges und faules Ruhen. Ruhen in den Verheißungen Jesu, ein inneres Ruhen, das bei allem eifrigen Arbeiten im Reich Gottes weiß, es kommt nicht auf mich an. Es kommt nicht auf meine Begabung, auf meinen Einsatz, auf meine Kraft, auf meine Intelligenz an. Es kommt allein darauf an, dass er in mir ist und durch mich wirkt. Er. So lebe nun nicht ich, Christus lebt in mir. Vor etlichen Wochen habe ich eine Karte bekommen mit dem Wort aus Josua 1, Vers 9. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wohin du gehst. In Jesus ruhen. Und damit ihr mir diese Karte und dieses Bibelwort hilft, deshalb stelle ich mir die täglich vor Augen. Das heißt, aus der Kraft der Verheißungen ins Werk gehen zu wissen, der Herr, dein Gott, ist mit dir. Uns allen und auch mir ganz persönlich für dieses vor uns liegende Jahr 2008, das gerade erst begonnen hat. Dass unsere Herzen so verwurzelt werden in Jesus, in der Quelle des Lebens. Dass wir aus der Kraft seiner Verheißungen leben. Aus dieser Kraft als Einzelne und auch als ganze Gemeinde. Dann können wir getrost singen, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll.